Liebe Gemeinde, am vergangenen Freitag war ich bei der Buchmesse in Frankfurt und zwischendurch, wenn am Stand unseres Verlages CLV, bei dem wir etwas publiziert haben, ein bisschen Pause war, dann habe ich mir natürlich auch die umliegenden Stände angeschaut, habe interessante Interviews miterlebt, mit dem Altbundeskanzler Helmut Kohl zum Beispiel. Und während ich einen anderen christlichen Buchverlag dort mir anschaute, sprach mich plötzlich ein junger Mann an, der dort mitarbeitete und sagte, sind Sie nicht Dr. Nestvogel? Sag ich, ja, ja klar. Ja, sagt er, ich höre immer die Kassetten von Ihrem, also die Internetübertragung von Ihren Gottesdiensten. Und dann kamen wir sehr schnell ins Gespräch miteinander und er erzählt dann, er wäre auch schon mal hier gewesen bei uns im Gottesdienst vor längerer Zeit. Ja, und dann wurde es sehr persönlich. Er erzählte von einer persönlichen Krise, die er zurzeit durchmachen würde. Er hatte gehofft, dass er eine Frau finden würde, eine Christin kennengelernt, große Hoffnung da hineingesetzt. Und dann hatte sie ihm vor wenigen Tagen einen Korb gegeben. Und das war für ihn eine ganz schwere Situation. Das wurde für ihn richtig zu einer Glaubenskrise. Von außen betrachtet mag man sagen, wenn jemand vielleicht gerade schwer krank ist, naja, so Liebeskummer wird man ja wohl überstehen. Aber ich denke, für uns persönlich ist jeweils immer die Not, die Traurigkeit, mit der wir gerade zu tun haben, besonders schwer. Und dann kann von außen noch so viel gesagt werden, ist doch nicht so schlimm. Wir erleben das so als ganz, ganz schlimme, traurige Bedrohung. Und wenn ein Mensch mit Gott lebt, so wie dieser junge Mann, dann kann es eben auch passieren, dass auch ja eine Belastung ist für unser Verhältnis zu Gott. Wenn wir nicht verstehen, wenn wir sagen, warum macht er das jetzt? Ich habe ihn so gebeten. Ich habe so sehr gedacht, dass das sein Weg wäre. Ich habe so viel Hoffnung da reingesetzt. Habe Gott so gedankt dafür. Und jetzt das. Ich habe ihm versprochen, für ihn zu beten. Gerade wenn ein Mensch Gott vertraut, ist alles, was er auch an Leid erlebt, nicht unabhängig von seinem Verhältnis zu Gott zu verstehen. Und eine solche Situation wird dann manchmal noch verschärft, wenn unser Leid ganz hart auf das Glück anderer trifft. Dann empfinden wir unser Leid noch schlimmer, noch viel schlimmer. Ältere haben es aus dem Krieg berichtet. Sie haben gesagt, wenn alle nichts haben, wenn alle sich mit notvollen Situationen zufrieden geben müssen, wenn alle kein Brot auf der Butter haben, wenn alle in alten, ausgelatschten, durchlöcherten Schuhen rumlaufen, dann ist das leicht zu ertragen oder leichter zumindest. Es leiden ja alle gemeinsam. Aber schlimm ist es, wenn unser Leid auf das Glück anderer trifft. Wir wünschen denen alles Gute und manchmal schenkt Gott uns auch, dass wir uns wirklich für die freuen können, von Herzen für die freuen können, aber nicht immer. Und noch schlimmer ist es, wenn derjenige, dem es besser geht, das nach unserer Überzeugung gar nicht verdient hat. Und wenn derjenige, dem es besser geht, vielleicht sogar offen gegen Gott rebelliert. Und wir, die wir Gott nachfolgen und die wir dem Herrn Jesus Christus dienen wollen mit unserem ganzen Leben, stehen ganz anders da. Und dann fragen wir uns manchmal, warum geht es den Gottlosen so gut? Das ist nicht in erster Linie ein theoretisches Problem, das man mit ein paar theologischen Überlegungen lösen könnte, sondern das ist eine höchst persönliche Anfechtung für uns. Das kann uns schlaflose Nächte bereiten. Das kann unseren ganzen Glauben zusammenquetschen und anfechten. Und das ist nicht nur ein Problem für uns, sondern das war auch immer ein Problem für die Menschen der Bibel. Warum geht es den Gottlosen so gut? Ich hatte gestern in Hema in der Nähe von Iserlohn einen Vortrag über dieses Thema zu halten. Das stand schon seit vielen Monaten fest, dieses Thema. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich passt das auch in unsere Reihe zur Apostelgeschichte hinein. Warum? Weil wir dort immer wieder erleben, dass Christen leiden müssen. Weil wir dort immer wieder sehen, dass diejenigen, die sich auf Jesus verlassen, in ganz harte Situationen kommen. Und dass scheinbar diejenigen, die einfach frech drauf losleben, manchmal kurzfristig erfolgreicher dastehen und die Christen unterdrücken können oder sie zumindest ganz schön im Klammergriff festhalten können. Und deswegen bin ich zu der Überzeugung gekommen, es ist wichtig, dass wir dieses Thema hier auch miteinander aufnehmen. Und wir können froh sein, dass die Bibel dieses Thema so offen anspricht, ausführlich. Denn die Psalmbeter zum Beispiel, die rühren immer wieder daran. Zum Beispiel in Psalm 10. Psalm 10, der möglicherweise von David ist, da steht nicht in allen Übersetzungen drüber, im Psalm Davids, aber es ist gut denkbar, dass der von David ist. Da fragt er, Herr, warum stehst du so ferne und verbirgst dich zur Zeit der Not? Psalm 10. Weil der Gottlose Übermut treibt, müssen die Elenden leiden. Sie werden gefangen in den Ränken, die er, der Gottlose, ersann. Denn der Gottlose rühmt sich seines Mutwillens und der Habgierige sagt dem Herrn ab und lästert ihn. Der Gottlose meint in seinem Stolz, Gott frage nicht danach. Es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Er fährt fort in seinem Tun immer da und deine Gerichte sind fern von ihm. Das heißt, du scheinst ihn ins Kraut schießen zu lassen, uneingeschränkt. Warum Gott? Und in Vers 12 sagt Psalm 10 dann, als ob er Gott aufrütteln wollte. Steh auf, Herr! Gott, erhebe deine Hand! Lass das doch nicht weiter so zu! Ein Schrei, eine flehentliche Bitte, Gott greift doch ein. Oder sehen wir uns Psalm 37 an. Psalm 37 beginnt mit einer Warnung in Vers 1. Da heißt es, entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter, wird den Gläubigen dort gesagt. Es kann also offensichtlich eine Situation eintreten, wo wir neidisch, sogar neidisch werden auf die Ungläubigen. Und davor warnt uns Psalm 37. Der klassische Text, der unsere Frage am ausführlichsten wohl verhandelt, ist Psalm 73. Und das ist der Psalm, den Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel abgedruckt finden. Das ist der Psalm, der nach meiner Überzeugung uns die größte und ausführlichste Hilfe zu dieser Fragestellung gibt. Er wurde verfasst von Asaf. Asaf, das war ein levitischer Musiker, der zur Zeit Davids lebte. Der war also etwa auch dabei, als die Bundeslade eingeholt wurde. 1. Chronik 15, da war er mit unter den Musikern. Und dieser Asaf aus dem Umfeld Davids hat viel von David gelernt offensichtlich. Und Gott hat ihn so geführt, dass er auch selber Psalmen geschrieben hat, die in die Bibel gekommen sind. Also die Gott zu seinem Wort gemacht hat. Und diesem Asaf verdanken wir diesen Psalm 73, geleitet durch den Heiligen Geist. Gott hat ihn da gebraucht. Und wenn wir diesen Psalm jetzt lesen werden, dann werden wir feststellen, was dort beschrieben ist, hat eine interessante Nähe zu dem dramatischen Schicksal von Hiob. Hier schwingt das Hiob-Thema mit. Und wir wollen jetzt die ersten Verse dieses Psalms lesen. Wir werden heute den ersten Teil miteinander besprechen und nächsten Sonntag dann das Ganze zum Ende führen. Ich habe festgestellt, es ist für eine Predigt zu viel. Die Gliederung habe ich schon mal für das Ganze gegeben. Wir werden also mit unserer Gliederung, die Sie auch auf Ihrem Gottesdienstzettel finden, die das Ganze etwas überschaubar machen soll, heute nicht ganz bis zum Schluss kommen, aber wir werden den Einstieg in diesem Psalm finden und am kommenden Sonntag wollen wir das Thema dann zum Ende führen. Ein Psalm Asafs. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hoch her. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Und darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Das heißt, dass ich mich bemühe, wirklich gehorsam zu leben und Vergebung meiner Schuld zu erbitten und mein Leben bewusst vor Gott zu führen. Soll das denn umsonst sein? Ich bin doch täglich geplagt. Und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Warum geht es den Gottlosen so gut? Liebe Geschwister, liebe Glaubensgeschwister, in diesem Aufschrei, da steckt erstens eine doppelte Frage. Das ist das Erste, was wir uns ansehen wollen, die doppelte Frage. Und die doppelte Frage lautet einmal, warum geht es den Gottlosen so gut? Und warum geht es mir so schlecht? Mir, dem, der ich doch versuche, Gott zu dienen, der ich doch Jesus vertraue, der ich doch die Bibel ernst nehme, der ich doch meine Zeit nicht einfach nur verschwenden will, sondern sie in Verantwortung vor Gott leben. Warum geht es mir so schlecht oft? Warum habe ich mehr Krankheiten als der Ungläubige, wird sich mancher sagen, oder warum habe ich weniger Geld? Warum habe ich weniger Freunde als der? Warum habe ich weniger Ansehen in der Gesellschaft? Mancher wird vielleicht sagen, warum haben dessen Kinder in der Schule weniger Probleme als meine? Ich bete doch für meine Kinder jeden Morgen. Und der nicht, und der schickt es einfach so los und es gibt keine Probleme. Aber bei mir, wie kann das sein, Gott? Warum geht es den Gottlosen so gut und warum geht es mir, dem, der den Gott der Bibel ernster nimmt als alles andere, manchmal so schlecht? Das ist die doppelte Frage und das ist eine echte Anfechtung. Schon eine von beiden Fragen wäre manchmal schwierig zu ertragen, aber in ihrer Kombination, da sind sie umso schmerzlicher und fast nicht mehr erträglich. Und darum kommt dann auch diese verzagte Formulierung in Vers 13, soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt? Soll es denn umsonst sein, dass ich bete, dass ich Bibel lese? Ist das denn alles nur Äußeres? Was bringt es mir, gläubig zu sein? Was bringt es mir, ein reines Herz zu haben? Warum geht es den Gottlosen so gut? Und wir sehen hier, dass der Asaf Neid und Zorn zugleich empfindet. Also Zorn in diesem Satz, ich ereiferte mich über die Ruhmredigen. Ich hab's nicht ausgehalten, ich habe mich aufgeregt. So geht es nicht, das kann nicht sein. Aber in diesem Wort für ereifern steckt auch noch eine andere Bedeutung drin, nämlich beneiden. Und in der Schlachterübersetzung in der Neuen heißt es deswegen auch richtig an dieser Stelle in Vers 3, denn ich beneidete die Übermütigen. Das schleicht sich manchmal in unser Herz, dass wir die Ungläubigen ja so im Stillen beneiden und sagen, ach, geht's dir nicht manchmal besser? Warum? Und dann beschreibt Asaf in einer ganz dynamischen Aufzählung die ganzen Annehmlichkeiten, die das Leben der Gottlosen, die er vor Augen hat, so die vor seinem inneren Auge auftauchen oder die er auch in seinem Umfeld ständig sieht, die das Leben dieser Gottlosen bestimmen. Das ist einmal Wohlstand und Gesundheit. Vers 4. Für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht im Mühsal wie sonst die Leute und sie werden nicht wie andere Menschen geplagt. Natürlich wurden die sicherlich auch mit Schwierigkeiten belastet, mit denen sie leben mussten. Aber das sieht er nicht in dieser Situation. Und ihnen scheint es äußerlich wirklich sehr gut zu gehen. Wohlstand und Gesundheit. Und dann leben sie entsprechend eben mit Stolz und Selbstgerechtigkeit. Vers 6. Darum prangen sie in Hoffart. Schlachter übersetzt auch sehr schön. Es ist Hochmut ihr Halsschmuck. Hoch, sie tragen das richtig zu Markte, ihren Hochmut. Ja, wer sind wir? Haha. Hochmut ist ihr Halsschmuck. Mit geschwellter Brust kommen sie daher. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. So richtig gewichtig. Ja, sie tun, was ihnen einfällt. Hoppla, hier komme ich. Mir san mir. Stolz und Selbstgerechtigkeit und dann diese Anmaßung, auch mit der sie andere verachten. Sie achten alles für nichts, sagt Vers 8, und sie reden böse. Sie reden und lästern hochher. Dreist. Und was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Das soll gelten, als ob es Gott gesagt hat. Das bilden sie sich ein, das hätten sie gern. Und was sie sagen, das soll gelten auf Erden, ganz selbstverständlich. Und sie haben Erfolg damit. Sie haben scheinbar Erfolg damit. Das ist so unvorstellbar. Vers 10. Darum fällt ihnen der Pöbel zu. Die Masse läuft hinter ihnen her. Die Presse ist ihnen wohlgesonnen. Die Zustimmung der öffentlichen Meinung ist ihnen sicher. Und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Das ist scheinbar unproblematisch. Das läuft alles auf sie zu. Und sie lästern sogar gegen Gott. Nicht mal das bringt sie ins Verderben. Vers 11. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Wir machen unser Ding, heißt das. Und keiner kann uns daran hindern. Wir machen unser Ding. Und dann formuliert Vers 12 eine fast zynische Bilanz und sagt, siehe, das sind die Gottlosen. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Das sind die Gottlosen. Guck sie dir doch an. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Für sie trifft zu, was man in diesem Sprichwort sagt, lieber glücklich und reich als traurig und arm. Und damit muss man erstmal fertig werden. Und wissen Sie, das steht nicht nur hier im Psalm 73. Das Problem zieht sich durch das ganze Alte Testament hindurch. Werden Sie immer wieder drauf stoßen. Zum Beispiel Jeremia 12, Vers 1. Da sagt Jeremia, Herr, wenn ich auch mit dir rechten wollte, so behältst du doch Recht. Also das weiß ich schon, dass ich dich nicht in Frage stellen darf. Dennoch muss ich vom Recht mit dir reden. Also weil es ihn einfach umtreibt. Jeremia 12, Vers 1. Warum geht's doch den Gottlosen so gut? Und die Abtrünnigen haben alles in Fülle. Jeremia 12, Vers 1. Und Malachi 3 zitiert Kritiker Gottes. Wie diese Kritiker Gottes, das ist nicht die Meinung von Malachi, aber er zitiert diese Leute. Ihr sagt, heißt es in Malachi 3, Vers 14, ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es denn, dass wir sein Gebot halten und ein schweres Leben vor dem Herrn Zebaoth führen? Darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen nehmen zu. Sie versuchen Gott und alles geht ihnen wohl aus. Das scheint doch zu klappen, das scheint doch aufzugehen, diese Rechnung. Malachi 3, Vers 14 und 15. Und Sie wissen, wer an diesem Problem besonders gelitten hat, das war Hiob. Und bei Hiob heißt es in Hiob 21, Vers 7 genauso. Warum bleiben die Gottlosen am Leben? Klammer auf, während meine Kinder alle gestorben sind, sagt Hiob. Warum bleiben die Gottlosen am Leben, werden alt und nehmen zu an Kraft? Genau die gleiche Frage. Liebe Gemeinde, warum kann uns diese Frage so zusetzen? Warum? Weil wir Menschen von Natur aus eine bestimmte, festgelegte Erwartung haben. Eine bestimmte, festgelegte Erwartung. Und wir können es nur schwer ertragen, wenn diese Erwartung durchbrochen wird. Das können wir ganz schwer nur ertragen. Das ist übrigens auch diese Weltanschauung von Hiobs Freunden. Eliphas deckt gleich zu Anfang, als er mit Hiob redet, seine Karten auf und macht diese Weltanschauung deutlich. Er nennt die Grundvoraussetzung, von der aus er Hiobs Situation bewerten will. Und er sagt, das können Sie in Hiob 4 nachlesen, ab Vers 7, Hiob 4, ab Vers 7, da sagt er das ganz deutlich. Was ist die Grundvoraussetzung dieses Denkens? Bedenke doch, wo ist ein Unschuldiger umgekommen? Oder wo wurden die Gerechten je vertilgt? Ist doch nicht passiert, heißt es. Wohl aber habe ich gesehen, die da Frevel pflügen und Unheil säten, die ernteten es auch ein. Das heißt, du bist selber schuld an deinem Schicksal. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen. Das ist in der Theologie der sogenannte Tun-Ergehens-Zusammenhang. Das heißt, wenn es dir übel geht, muss wohl irgendeine Schuld dahinter stecken. Dir geht's schlecht, dann wirst du offensichtlich gestraft für eine bestimmte Sünde. Das ist die Logik der Freunde Hiobs. Diese Logik lautet, Leid ist Vergeltung für Schuld. Leid ist Vergeltung für Schuld. Es waltet ohne Ausnahme das moralische Gesetz der Vergeltung. Das ist ihre Meinung. Und wissen Sie, diese These ist nicht so einfach zu durchschauen, weil sie eine Teilwahrheit enthält. Das ist eine Teilwahrheit, ist da schon dran. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Leid und Schuld. Das kann man ja gar nicht leugnen. Dass es überhaupt Leid auf der Welt gibt, ist die Folge des Sündenfalls. Hätte es den Sündenfall, hätte es die Schuld nicht gegeben, gäbe es kein Leid in der Welt. Das stimmt schon. Und im praktischen Lebensalltag gibt es durchaus den Zusammenhang von Saat und Ernte. Das sagt sogar Paulus. In Galater 6, Vers 7, da sagt Paulus, was der Mensch sät, das wird er ernten. Also du kannst säen, was du willst, aber ernten musst du, was du gesät hast. Ja, das ist ein gewisses Grundprinzip, was da schon waltet. Wir können nicht folgenlos handeln. Wir müssen uns verantworten für unser Tun. Aber wo liegt dann das Problem von Eliphas These, wenn er sagt, Leid ist immer Vergeltung von Schuld. Wer Schuld sät, erntet Leid. Er macht aus einem Grundprinzip, das für viele Situationen gilt, ein absolutes moralisches Gesetz, mit dem er die ganze Wirklichkeit erklären will. Das ist sein Fehler. Er macht aus dieser Vergeltung ein absolutes moralisches Gesetz und sagt, das gilt immer und unter allen Umständen. Und das ist falsch, das steht so nicht in der Bibel. Eliphas sagt, jedes Leid ist auf eine bestimmte Schuld zurückzuführen. Und Hiob, deswegen muss da bei dir irgendwas nicht stimmen. Irgendwas muss schief sein. Grübel doch mal nach. Und er sagt, jede Schuld wird in absehbarer Zeit durch Leid gestraft bzw. vergolten. Das ist dieser Vergeltungsgrundsatz. Es gibt einen ganz engen Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen. Zum Vergleich, in der Medizin gilt ja das Grundprinzip, dass Rauchen das Leben verkürzt und Sporttreiben das Leben verlängert. Würden alle zustimmen. So, aber obwohl dieser Zusammenhang begründet ist und häufig bestätigt wurde, gilt er nicht in jedem einzelnen Fall. Es ist kein absolutes moralisches Gesetz. Vielleicht wissen Sie, dass Winston Churchill, der englische Premierminister, mal gefragt wurde, warum er so alt geworden sei. Und seine Antwort war darauf, no sports and smoking big cigars. Also ich habe keinen Sport getrieben und immer dicke Zigarren geraucht. Darum bin ich so alt geworden. Das hätte Hiobs Freunden gar nicht gefallen. Da ist der Tun- und Ergehenszusammenhang ganz deutlich außer Kraft gesetzt. Damit ist nicht das Grundprinzip aufgehoben oder widerlegt. Natürlich ist es besser, Sie joggen morgen und Sie rauchen übermorgen nicht. Aber es ist nicht ein absolutes Gesetz, das immer gilt. Eliphas und seine Freunde aber glaubten an das absolute Gesetz der Vergeltung. Und darin besteht für sie Gottes Gerechtigkeit, dass er Böses bestraft und Gutes belohnt, und zwar innerhalb eines überschaubaren Zeitraums in dieser sichtbaren Welt. Das war ihre Vorstellung. Und deswegen sagten sie, muss bei Hiob irgendwas schief sein. Irgendwas kann nicht stimmen bei dem Kerl. Und übrigens dachten zur Zeit Jesu viele Juden genauso. Sie erinnern sich doch an diese Begegnung, die Jünger mit einem blinden Menschen haben. Und dann kommen sie zu Jesus und fragen Jesus in Johannes 9, Herr, wer hat nun gesündigt, sodass dieser blind geworden ist, er oder seine Eltern? Das ist genau dieses Denken, der Tun-Ergehens-Zusammenhang. Irgendeine Schuld muss dahinter stecken. Und was antwortet Jesus? Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern. Natürlich waren es auch Sünde, aber Jesus sagt, diese Blindheit hat damit nichts zu tun, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Also so einfach ist das nicht mit Schuld und Leid. Aber die Juden zur Zeit Jesu haben eben genau so gedacht, was ich tue, bestimmt mein Ergehen. Und wenn es mir eben schlecht geht, dann muss irgendwas schiefgelaufen sein. Und es gibt übrigens eine moderne Variante dieses Dogmas, das sich in manchen Teilen der charismatischen Bewegung findet, nämlich das sogenannte Wohlstandsevangelium. Oder in seiner englischen Fassung, das kommt eigentlich aus Amerika, Health, Wealth, Prosperity Gospel. Wenn du fromm bist, solltest du reich sein. Und wenn du wirklich einen besseren Wagen fahren willst und ein höheres Einkommen bekommen und glücklichere Kinder haben willst, dann musst du Christ sein. Und wenn das nicht so ist, wenn du trotzdem weiter ein kleines Auto fährst, in einer kleinen Wohnung lebst und wenn es nicht so richtig läuft im Job, mit der Karriere, dann frag dich doch mal, ob du nicht den falschen Glauben hast, ob da irgendwas schief ist. Bist du fromm, geht's dir gut. Das ist auch eine Variante dieses Tun- und Ergehen-Zusammenhangs. Und wissen Sie, jetzt stellen Gottes Leute immer wieder fest, das stimmt nicht. Der Tun-Ergehen-Zusammenhang wird durchbrochen. Immer wieder. Und das ist eine echte Not. Mir geht es schlecht, obwohl ich Jesus nachfolge. Und dem geht es gut, obwohl er sich einen feuchten Kehricht um Gott schert. Obwohl er ihn vielleicht sogar öffentlich verhöhnt. Und ich denke, jetzt müsste sofort ein Blitz einschlagen und es passiert nichts. Er kriegt noch eine Gehaltserhöhung. Das ist das Problem. Und was machen wir jetzt damit? Daraus erwächst bei Asaf diese zwingende, doppelte Frage, warum geht es dem so gut und warum geht es mir so schlecht? Und ich muss sagen, wir wissen nicht genau, was den Beter in dieser Situation besonders umtreibt, worin sein Hauptschmerz und sein Hauptleid besteht. Einerseits ist es sicherlich so, dass er an Gottes Gerechtigkeit zweifelt. Er sagt, obwohl ich reinen Herzens bin, obwohl ich mit Gott lebe, geht es mir so. Das verstehe ich nicht, das kann ich nicht ertragen. Er zweifelt irgendwie an Gottes Gerechtigkeit und höchstwahrscheinlich kommen noch einige persönliche Umstände dazu, die den Kontrast zwischen dem Glück der Gottlosen und seinem eigenen persönlichen Leid noch deutlicher ihm bewusst machen. Vielleicht eine Krankheit, vielleicht verlassen von Freunden. Wir wissen es nicht. Umso leichter können wir unsere eigene Not hier in diese Verse, in diese eigenen Zeilen eintragen. Was ist Ihre Not? An welchen Stellen verstehen Sie Gott nicht, dass Gott das ausgerechnet zulässt in Ihrem Leben? Wann haben Sie das letzte Mal mit Gott gehadert und gesagt, Herr, warum das? Und ich bete doch jetzt schon so lange. Und warum nimmst du mir es nicht ab? Und warum ändert sich das scheinbar so wenig? Mache ich was falsch? Glaube ich falsch? Ich verstehe dich nicht, Gott. Und wenn ich mir so manchen anderen angucke, der nach meiner Erkenntnis weniger nach dir fragt, dann verstehe ich es erst recht nicht. Das ist die doppelte Frage. Warum geht es den Gottlosen so gut und mir so schlecht? Und wissen Sie, das ist keine gedankliche Spielerei. Ich sage das nochmal, das kann eine ganz tiefe persönliche Not sein und ganz viel Trauer auslösen. Und so erwächst aus dieser doppelten Frage dann oftmals eine doppelte Klage. Die wollen wir uns jetzt anschauen noch, die doppelte Klage. Und zwar kann es A, vermessene Anklage sein oder B, verzweifelte Klage. Die vermessene Anklage, die klingt in Vers 3a durch, wo er das so deutlich schreibt, dass er sich im Grunde genommen entrüstet. Ich ereiferte mich über die Ruhmredigen. Unmöglich, dass so etwas zugelassen wird. Aus dem verständlichen Zorn wird eine Anklage gegen Gott. Und lesen Sie doch nochmal diesen vorwurfsvollen Ton in den Versen 4 bis 12. Das ist ja fast zynisch. Ich lese nochmal nach der Schlachterübersetzung einige Zeilen. Sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist ihr Hochmut, ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett. Sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung. Hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Darum wendet sich auch das Volk ihnen zu und es wird ihnen von ihnen viel Wasser aufgesogen. Und sie sagen, wie sollte Gottes Wissen, hat denn der höchste Kenntnis davon. Siehe, das sind die Gottlosen. Denen geht es immer gut und sie werden reich. Zorn. Verständnislosigkeit, ja fast Zynismus. Und wissen Sie, was so gefährlich ist? In Gedanken, nur in Gedanken, aber immerhin in Gedanken, kommt dann fast die Absage an Gott ins Blickfeld. Es ist ein ganz kritischer Vers, ist dieser Vers 15 hier. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie. Ich will mich in ihr Camp hineinstehlen. Ich will ihre Position haben. Hätte ich gedacht, ich habe es nicht gedacht, ich bin da noch davon abgehalten worden, denn ich weiß, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Das heißt, dann hätte ich mich aus Gottes Familie verabschiedet. Dann wäre ich weggegangen von dir und ich hätte so viel verloren. Aber schauen Sie, der Gedanke kommt vor. Hätte ich das gedacht, ich will reden wie sie. Was ist das für eine Anfechtung? In Gedanken eine Absage an Gott. Und was in Psalm 73 nur anklingt, das kommt bei Hiob noch viel, viel härter zur Sprache. Wenn Hiob in Hiob 31 sagt, Vers 35, der Allmächtige antworte mir. Was ist das für eine Forderung? Was ist das für eine Haltung? Und in Vers 37 sagt Hiob, ich wollte alle meine Schritte ihm ansagen und wie ein Fürst mich ihm nahen. Ich wollte auf Gott zutreten wie ein Fürst, der soll sich mal vor mir verantworten. Warum machst du das, Gott? Wie kannst du dir das leisten? Und wissen Sie, als Gott dem Hiob antwortet, da dreht Gott den Spieß um. Und da sagt Gott, was wirklich gilt. Da sagt Gott zu Hiob, du, wenn einer vorgeladen wird, dann bist du es. Und wenn sich einer verantworten muss, Hiob, dann bist du es. Und wenn einer das Recht hat, Fragen zu stellen und Antworten zu fordern, dann bin ich es, Gott. Gott macht das schon deutlich. Hiob hatte behauptet, dass Gott ihn wie ein Feind verfolgt mit diesem Leid. Hiob hatte Gott der Ungerechtigkeit bezichtigt. Hiob hatte zu Gott gesagt, du lässt es zu, dass deine Schöpfung in falsche Hände kommt. Warum tust du nichts? Warum wehrst du dich nicht? Das hatte Hiob alles gesagt. Und Gott sagt, nein, Hiob, so geht es nicht. Und in Hiob 38, Vers 3 heißt es dann, wie Gott ihm sagt, gürte deine Lenden wie ein Mann, Hiob. Nun lass uns reden. Und jetzt musst du dich aber verantworten. Ich will dich fragen, nicht du mich, Hiob. Ich will dich fragen. Ich bin derjenige, der die Fragen stellt. Du hast kein Recht, mich anzuklagen. Und wenn einer zur Rede gestellt wird, dann bist du das. Ich musste so an dieses Erlebnis denken, das ich Ihnen mal erzählt habe von Wilhelm Busch, wie ein Atheist im Ruhrpott auf der Straße eine Rede hält und sagt, ich werde, wenn ich mal Gott sehe, Gott zur Rede stellen. Und ich werde sagen, warum hast du es zugelassen, dass Kinder verhungert sind? Warum hast du es zugelassen, dass Menschen in unendlicher Not sitzen geblieben sind? Und ich werde sagen, hinweg mit diesem Gott, hinweg mit dir. Und Wilhelm Busch kommt dazu und sagt, jawohl, weg mit diesem Gott, weg mit diesem Gott. Und der Mann, der wundert sich und sagt, aber warum denn? Sie sind doch Pfarrer, Sie dürfen doch nicht so reden. Und er sagte, ja, mit diesem Gott, den Sie da im Blick haben, mit dem muss man wirklich fertig werden. Den kann man nur wegschicken. Denn das ist ein Gott Ihrer Fantasie, den gibt es gar nicht. Dieser Gott, von dem Sie da reden, der sollte sich schleunigst aus dem Staube machen. Da bin ich der Erste, der ihn in die Wüste schickt. Aber der lebendige Gott, der uns seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat, wenn Sie vor dem Mal stehen, dann werden Sie Ihren Mund nicht mehr aufkriegen. Dann wird Gott Sie fragen. Und das Schlimmste, was Ihnen dann passieren kann, ist, dass Gott zu Ihnen sagt, geh weg. Das ist der lebendige Gott. Und genauso macht Gott das auch dem Hiob klar. Hiob, du hast kein Recht, mich so anzugreifen. Und überlegen Sie mal, Hiob war kein Freidenker aus dem Ruhrpott, sondern Hiob war eigentlich ein reifer Gläubiger, ein reifer Nachfolger des lebendigen Gottes. Er war geprägt von einem bewährten Glauben. Er kannte Gott. Und obwohl Hiob ein gläubiger Mensch war mit einer langen geistlichen Erfahrung, konnte er sich doch in diese falsche Haltung gegenüber Gott hinein verstricken. Das kann für uns ein Trost sein, aber auch eine Warnung. Wir können lange mit Gott leben. Sie können lange Jesus nachfolgen. Und es kann trotzdem passieren, dass Sie in eine Situation kommen und Gott plötzlich nicht mehr verstehen. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht diesen Fehler von Hiob wiederholen. Dass wir uns nicht verrennen in einer blinden Anklage des heiligen Gottes. Gott lässt sich nicht vor unseren Kadi ziehen. Und deshalb wird Hiob gründlich zurechtgewiesen. Gründlich. Aber was die Bibel nie kritisiert, ist die verzweifelte Klage. Wir müssen diesen ganz deutlichen Unterschied zwischen A und B sehen. Gott weist jede vermessene Anklage ab. Gott lässt seine Gerechtigkeit nicht in Frage stellen. Aber die Bibel, ich kenne jedenfalls keine Stelle, wo die Bibel eine verzweifelte Klage abweist und als Sünde darstellt. Wir müssen diesen Unterschied unbedingt wahren. Und schauen Sie, wie Psalm 73 doch klagt. Ja? Vers 2, ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Das ist eine Klage. Oder Vers 16 am Ende, da sagt er, ich habe versucht, das zu verstehen. Ich sann, ob ich es nicht begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Ich habe es nicht gepackt, ich habe es einfach nicht verstanden, bis heute. Kann ich verstehen. Gestern sprach mich nach dem Vortrag eine ältere Dame an, sie sagt, mein Mann ist gestorben im März und er ist so schwer gestorben. Und ich konnte ihm nicht mehr helfen am Ende und ich sehe mal noch dieses Gesicht vor mir und ich krieg's nicht los. Ich krieg's nicht los. Es war mir zu schwer. Oder denken Sie an diesen anderen Vers, der hier noch steht, Vers 21. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren. Die Nieren sind ein Ort der Gefühle. Wir sagen ja auch, das geht mir an die Nieren. Es kommt daher. Er sagt, es hat mir weh getan, es hat mich umgetrieben. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Es hat meine Nieren gestochen. Ach Herr, warum? Und wissen Sie, auch dieser Ton ist dem Bibelleser vertraut. Nicht die vermessene Anklage, sondern die verzweifelte Klage. Zum Beispiel Psalm 13, Vers 1, wo der Beter sagt, Herr, wie lange willst du mich ganz vergessen? Wie lange? Bei Hiob gibt es ganz viele ähnliche Fragen. Mein Vorschlag wäre, gucken Sie einfach mal in einer Konkordanz nach, in der die Bibel geordnet wird nach einzelnen Wörtern und Begriffen. Und schauen Sie mal in einer Konkordanz, wenn Sie eine haben, unter dem Begriff Warum nach, wie viele Stellen es da gibt. Schon allein in den Psalmen, aber auch bei Jeremia. Ich nenne Ihnen nur einige wenige Beispiele. Psalm 10, Vers 1 zum Beispiel. Psalm 10, Vers 1. Dieses Warum. Ja, Herr, warum stehst du so ferne? Warum verbirgst du dich zur Zeit der Not? Oder Psalm 22. Diesen Psalm hat sogar der Herr Jesus am Kreuz gebetet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann weiter. Psalm 42, Vers 10. Psalm 42, Vers 10. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Du bist doch mein Fels, warum hast du mich vergessen? Warum? Oder Psalm 43, Vers 2, denn du bist der Gott meiner Stärke. Das weiß ich doch, heißt das, dass du mein Fels bist und meine Stärke. Und dann die Frage, warum hast du mich verstoßen? Warum, warum, warum? Jeremia 5, Vers 19, 13, Vers 22 und viele andere. Und ich möchte Sie bitten, diesen Unterschied ganz deutlich zu sehen und für sich persönlich zu beherzigen. Die Bibel unterscheidet klipp und klar zwischen einer vermessenen Anklage und einer verzweifelten Klage. Und während Gott die vermessene Anklage zurückweist, weil sie uns nicht zusteht, weil sie dem Verhältnis zwischen Geschöpf und Schöpfer absolut nicht entspricht, weil es Sünde ist, während Gott also die vermessene Anklage zurückweist, lässt er die verzweifelte Klage ausdrücklich zu. Wir dürfen das vor ihm aussprechen. Und ich glaube auch, dass Gott uns deshalb so viele Bibelstellen dazu gegeben hat, damit uns das auch klar ist. Wir sollen das auch vor ihm aussprechen. Und wissen Sie, manchmal kann es auch helfen, wenn wir einen Mitchristen dabei haben, der uns da zur Seite steht und mit uns betet. Und der das sagt, Herr, du siehst, dass diesem Mitchristen jetzt diese Not so auf den Nägeln brennt und wir können es einfach nicht verstehen, Herr. Und wir wollen dich fragen, warum? Und ich bitte, hilf uns, damit irgendwie fertig zu werden. Also, die demütige, verzweifelte Klage ist erlaubt. Aber, und das bitte ich auch ganz deutlich zu sehen, wir müssen auf diese Gefahr achten, nicht in die Falle von Vers 15 hineinzulaufen, wo er sagt, hätte ich gedacht, ich will reden wie sie. Ich will doch vielleicht lieber ein Gottloser sein. Ich beneide sie manchmal. Das ist ein falscher Gedanke. Das ist vom Psalmbeter auch gleich bemerkt hier. Er sagt, dann würde ich den Ast absägen, auf dem ich sitze. Und doch kann sich solches Denken in unser Herz einschleichen. Und wenn sich das mal in Ihr Herz einschleicht, dann sagen Sie das Jesus. Und sagen Sie, Herr, es geht mir so wie Asaf. Ich merke, ertappe mich manchmal bei dem Gedanken, dass ich den Gottlosen vielleicht sogar beneide in bestimmten Situationen. Ich ertappe mich manchmal bei dem Gedanken. Bitte verzeih es mir und nimm mein Denken wieder in deinen Schutzraum hinein, dass ich das richtig sehe, dass ich mich nicht verrenne, dass ich mich nicht verstricke. Was können wir in solchen Situationen tun? Wo ist der Ausweg? Was ist jetzt richtig? Wie kann ich damit umgehen? Wir haben gesehen, das Problem ist diese doppelte Frage. Warum geht es den Gottlosen so gut und warum geht es mir so schlecht? Und daraus erwächst dann oft eine doppelte Klage. Vermessene Anklage und verzweifelte Klage. Das Letztere ist von Gott erlaubt und ausdrücklich zugelassen. Und jetzt, wie kommen wir da raus? Was ist jetzt richtig? Wie können wir damit umgehen? Jetzt zeigt uns Psalm 73 eine doppelte Aufgabe. Das ist der dritte Punkt. Und Sie haben diese Gliederung auch auf Ihrem Gottesdienstzettel, die doppelte Aufgabe. Wir werden in dieses dritte Kapitel noch hineingehen, weil ich Sie nicht so nach Hause gehen lassen kann, nachdem die Problemanzeige deutlich geworden ist. Aber Psalm 73 bietet uns so viel, dass wir auch das wirklich ausschöpfen wollen und deswegen brauchen wir die nächste Predigt noch. Aber ich möchte Ihnen wenigstens so diesen Lichtblick zeigen in die Richtung, in die es geht. Und die finden Sie, diese Wende in den Versen 16 und 17. Die Verse 16 und 17, die sind wie eine Drehscheibe für diesen Psalm. Bis dahin wird die ganze Not ausgeschüttet. Bis dahin ist das ein Tränenpsalm, wenn Sie so wollen. Und jenseits dieser Drehscheibe, wenn Sie weiterlesen, geht es ganz anders weiter. Und Sie haben vielleicht auch schon ein bisschen gespickt auf das Ende des Psalms. Im letzten Vers, wissen Sie, wovon da die Rede ist? Von Freude. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Das ist das Ergebnis. Aber dazu bedarf es dieser Drehscheibe in den Versen 16 und 17. Das ist gewissermaßen auch die Wasserscheide dieses Psalms. Da kippt es. Aber wie? Was ist die doppelte Aufgabe? Worum sollen wir Gott jetzt bitten? Und das ist A, der richtige Blickwinkel. Denn der Blickwinkel ändert sich. Vers 16 nochmal. So sann ich nach, ob ich's begreifen könnte. Aber es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr, nämlich auf der Gottlosen, Ende. Also das eine, was wir brauchen, ist A, der richtige Blickwinkel. Darum sollen wir Gott bitten, dass wir den richtigen Blickwinkel kommen. Bis dahin hatte der Beter versucht, alles mit seinem eigenen Verstand zu umkreisen, zu ergründen, die Sache spekulativ, theologisch, konstruierend zu lösen. Er hat sich Mühe gegeben, er hat es ernst genommen, er hat auch wahrscheinlich Gott gebeten, dass er ihm bei seinem Denken irgendwie hilft. Er verlässt sich aber letztlich auf sein eigenes Denken, auf seinen eigenen intellektuellen Zugriff. Und er scheitert. Es war mir zu schwer, ich kann es nicht lösen. Ich krieg's nicht unter die Füße. Schauen Sie, wie viele Versuche hat es in der Geschichte gegeben, die sogenannte Theodizee-Frage zu lösen. Warum lässt Gott das Leid zu? Wie viele Bücher wurden darüber geschrieben? Wie viele Disputationen durchgeführt? Jahrhundert für Jahrhundert für Jahrhundert für Jahrhundert. Und keiner hat es wirklich gelöst. Am Ende heißt es immer wieder, es war mir zu schwer. Keiner hat sozusagen die goldene Formel gefunden, die man nun in der Seelsorge den Leuten nur noch wiederholen muss. Es war mir zu schwer. Und genauso sagt es Psalm 73. Ich sann nach, ich grübelte, ich konstruierte, ich studierte, ob ich es wohl begreifen könnte. Es hat nicht geklappt. Und dann kommt dieser wunderschöne Satz, Vers 17. Wie lange scheitert er? Bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Und da kommt die Wende. Und das Heiligtum ist zunächst der Tempel. Und der Tempel ist ein Bild für Gottes persönliche Nähe. Bis ich mich wirklich Gott in die Arme geworfen habe. Das ist eigentlich damit gemeint. Bis ich zu Gott gesagt habe, ich höre auf, allein zu grübeln. Ich gebe zu, dass ich es nicht packe. Ich kriege es nicht raus. Und Gott, ich gebe dieses ungelöste Problem jetzt an dich ab. Ich packe es nicht. Und ich versuche es auch nicht länger. Ich gebe es jetzt an dich ab. Und das ist die Botschaft aus diesem Vers 17, die uns entgegenschallt. Solange du bei dir selbst stehen bleibst, solange du bei deinen Versuchen stehen bleibst, das Problem zu lösen, mit der Not irgendwie fertig zu werden, wirst du scheitern. Du wirst dich daran abarbeiten und du wirst dich wundscheuern. Du wirst es nicht hinkriegen. Und du wirst keine Antwort finden. Du musst ins Heiligtum gehen. Du musst Gottes Nähe suchen. Du musst nicht nur Gottes Nähe suchen in dem Sinne, dass du sagst, ja, ich bete ja schon dafür, ich suche ja schon Gottes Nähe, sondern indem du das abgibst an Gott. Und indem du sagst, Herr, es ist mir zu schwer und ich kriege es nicht gelöst. Und ich kriege es auch mit Gebet nicht gelöst. Aber ich stelle es dir anheim, gib du mir die Perspektive. Herr, ich packe es nicht. Richte du mich aus. Und Gott will es schenken, dass wenn wir so zu ihm kommen und es ihm wirklich hinlegen und auch Gott die Zeit bestimmen lassen, wann er das macht, dann schenkt uns Gott früher oder später die richtige Perspektive. Und zu diesem Blickwechsel gehört eben auch der Weitblick, den er dem Beter dann schenkt. Schauen Sie, Vers 17b. Das ist die Perspektive, die jetzt neu hinzukommt. Bis ich ging in das Heiligtum und merkte auf ihr Ende. Und plötzlich wird ihm das deutlich. Wir werden das nächsten Sonntag noch deutlicher sehen, dass Gott ihm sagt, hey, willst du wirklich mit denen tauschen? Überleg dir das gut. Und dann begreift der Asaf, er begreift es unter Schmerzen. Nein, das will ich nun nicht. Es wird am Ende gut ausgehen für Gottes Leute. Es wird am Ende gut ausgehen. Und nachdem er das kapiert hat, wissen Sie, was er dann sagt? Und wir werden nächstes Mal noch genauer ab Vers 18 uns das angucken. Ich will nur, dass Sie diese Freude schon darüber haben können. Als er das durchgegangen ist, wissen Sie, was er dann sagt in Vers 22, eigentlich ab Vers 21. Da sagt er, als es mir weh tat im Herzen und mich stach in meine Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Verstehen Sie, da sagt er, ich habe nichts kapiert. Ich war im Grunde genommen blöd. Ich war kurzsichtig. Wie konnte ich so verirren? Mich so verirren in meinem Denken. Und das wird ihm jetzt klar, wo er ins Heiligtum geht. Und Gott richtet seinen Blick auf das Ende und sagt, überlege mal, was deren Ziel ist und was dein Ziel ist. Das ist keine Vertröstung auf die Zukunft. Wir werden in diesem Psalm nächsten Sonntag auch eine deutliche Hilfe jetzt für die Gegenwart finden, ganz konkret. Aber für heute geht es mir darum, dass Ihnen dieser Blickwechsel deutlich wird. Dass Sie die richtige Perspektive bekommen. Dass Sie jenes Leid, mit dem Sie schon seit Jahren vielleicht nicht fertig werden und an dem Sie immer mal, wenn Sie nicht gut schlafen können, weiter rumgrübeln. Dass sich vielleicht wie so ein Stachel irgendwo in Ihrem Herzen festgesetzt hat. Dass Sie das endlich ganz an Gott abgeben. Dass Sie in den Tempel gehen, dass Sie sagen, Gott, ich brauche deine Nähe. Egal, wo dieser Tempel ist, in Ihrem Schlafzimmer oder wo auch immer. Und dass Sie sagen, Herr, du allein kannst es lösen. Du musst mir die richtige Perspektive geben. Und danke, dass du mir helfen willst. Und wissen Sie, Gott hat versprochen, dass er darauf antwortet. Und er hat nicht versprochen, dass er uns immer auf unsere Fragen Lösungen gibt. Und ich denke, das ist es auch, was man hier sehr gut lernen kann. Es geht nicht darum, Gott vollständig zu verstehen. Das werden wir erstmal im Himmel. Wir werden hier auf dieser Erde Gott nicht vollständig verstehen. Das ist uns schlicht von der Bibel her nicht in Aussicht gestellt. Nicht hier auf dieser Erde. Wir werden vieles von Gott verstehen. Wir werden Gott immer besser verstehen. Und je mehr wir die Bibel studieren, umso mehr werden wir Gott umfassender verstehen. Wir werden Zusammenhänge begreifen, auch in der Weltgeschichte, die wir ohne die Bibel niemals verstehen würden. Wir werden unser eigenes Herz besser verstehen, wenn wir das Wort Gottes studieren. Wir werden das Wesen Gottes besser verstehen. Wir werden seinen Heilsweg besser verstehen. Wir werden besser verstehen, wie Gott an unserem Leben arbeitet in dieser Welt. Wir werden ganz vieles, ganz viel besser verstehen, wenn wir im Gebet das Wort Gottes studieren. Aber wir werden nicht alles verstehen. Und es ist uns nicht zugesagt, dass wir die Problematik des Leides diesseits des Himmels verstehen werden. Aber Gott macht uns durch diesen Psalm 73 deutlich, du, es geht nicht darum, dass du mich vollständig verstehst, sondern es geht darum, dass du richtig mit dem Leid umgehst. Es geht darum, dass du dich zu mir flüchtest, dass du nach mir rufst und dass du alle Hoffnung ganz auf mich setzt. Darum geht es. Und das ist keine Vertröstung, sondern das ist eine Zuflucht. Und wenn das geschieht, dann ändert sich auch die Situation. Sie werden merken, es wird sich Ihre Situation ändern. Entscheidend ist nicht, dass Sie das Problem gedanklich lösen. Wir denken oft, wir müssen das Problem erstmal gedanklich gelöst haben und alles so in die richtige Schublade reingepackt, dann können wir damit weiterleben. Und solange wir das nicht haben, kommen wir nicht zur Ruhe. Aber Gott will, dass wir ihm so vertrauen und unser Leben so ganz in seine Hände geben, auch in diesen Fragen, dann wird sich nachhaltig etwas verändern. Dann werden wir getrost damit leben können. Das heißt nicht, dass es einfache Lösungen für alle Fragen gilt. Das heißt auch nicht, dass wir dann keine Probleme mehr haben. Aber das heißt, dass wir so mit der Situation leben können, dass wir nicht nur mit Ach und Krach durchkommen, sondern dass wir echte Freude finden. Und deswegen steht am Ende dieser Vers 28, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Wissen Sie, am Anfang hat es ihm die Kehle zugeschnürt und am Ende bleibt er nicht nur dabei stehen, dass er selber froh wird, sondern es drängt ihn, das an andere weiterzugeben. Dadurch haben wir es auch bekommen. Diese Freude, die ist so durchschlagend, dass er nicht mal bei sich selbst stehen bleiben kann mit dieser Freude, sondern dass es ihn treibt, diese Freude dann auch laut zu verkündigen, anderen weiterzugeben. So durchschlagend hat Gott ihm geholfen. Echte Freude, wirklich getrost ist er geworden. Wir wollen am nächsten Sonntag diese letzten Schritte hin zu dieser Freude in den Versen, die wir heute noch nicht angesehen haben, nachvollziehen. Lassen Sie uns das für heute festhalten. Ja, es gibt die doppelte Frage. Ja, wir stehen in der Gefahr dieser doppelten Klage. Bitten wir Gott, dass er uns davor bewahrt und uns rechtzeitig merken lässt, wo wir uns in eine Anklageposition ihm gegenüber begeben. Das ist uns nicht zugestanden. Das ist Schuld. Dafür sollen wir auch um Vergebung bitten. Davon will Gott uns wegbringen, dass wir uns nicht verstricken, dann am Ende noch die Gottlosen zu beneiden. Aber Gott erlaubt uns ausdrücklich diese verzweifelte Klage. Und manchmal brauchen wir als Christen einfach einen Mitbruder, eine Mitschwester, die einfach neben uns sitzt und mit uns betet und diese Klage auch aushält. die nicht einfach nur drüber fuscht und sagt, naja, komm, es wird schon wieder werden, es ist schon alles nicht so schlimm, sondern die mit uns weint, mit uns betet, die uns zur Seite steht in den Stunden, wo wir noch nicht durch sind, wo wir noch nicht bei dieser Freude von Vers 28 sind, wollen wir einander doch auch diesen Dienst tun. Und dann zeigt der Herr uns aber auch diese Aufgabe. Und das beginnt damit, dass wir den Blickwechsel hinbekommen, dass wir uns ins Heiligtum flüchten, in seine Nähe, dass wir es abgeben und sagen, Herr, ich höre auf mit meiner Grübelei, du musst es machen. Du musst mir den richtigen Blick da rüber, über das Leid hinweg schenken und die Kraft geben, die nächsten Schritte zu gehen. Und Gott wird es tun. Viele Mitchristen haben das bezeugt bis heute. Viele Mitchristen haben das genau so erfahren. Manchmal hat sich sogar ihr Leid aufgelöst. Manchmal gab es sogar dann richtige Auflösungen, die keine Fragen mehr offen ließen. Aber das war nicht immer so. Manchmal war die entscheidende Veränderung die, dass sie ganz anders Kraft bekamen, das Ganze zu tragen. Und dass sie mit einer tiefen Freude und mit einer Geborgenheit in Gott erfüllt worden sind, die sie ohne dieses Leid, wie sie bezeugt haben, niemals erfahren hätten. Und manche haben diese Erfahrung sogar dann in Liedern festgehalten für die Nachwelt. Und mit einer solchen Christin möchte ich jetzt schließen, Julie Hausmann. 1826 als Tochter eines Gymnasiallehrers in Riga geboren, ganz behütet aufgewachsen, die junge Dame, und hat sich verlobt, ausgerechnet mit einem Missionar. Der Missionar geht nach Ostasien und sie verspricht ihm zu folgen. Er reist voraus, will alles vorbereiten dort, die Gegend schon mal erkunden und die Arbeitsbedingungen. Und dann soll sie nachkommen und dann wollen sie heiraten dort vor Ort und gemeinsam in den Dienst des Herrn treten. Und so macht sich diese junge Frau auf die Reise im 19. Jahrhundert für eine Frau einfach so auf eigene Faust gewissermaßen so weit entfernt vom Elternhaus zu heiraten, den Dienst anzutreten. Viel Mut hat Gott ihr da geschenkt. Und dann kommt sie an und im Hafen wird sie eben nicht von ihrem Verlobten empfangen, sondern von einem anderen Mann, bei dem sich dann herausstellt, dass es der Leiter der Missionsstation ist. Und er nimmt sie in Empfang und sie sieht sein total trauriges Gesicht und dann muss er ihr das eben eröffnen, dass der Verlobte vor kurzem gestorben ist, dass er an einer ganz schlimmen Krankheit plötzlich gelitten hat und dass es keine medizinischen Möglichkeiten mehr gab, ihm zu helfen. Und dann ist sie da, weit von der Heimat entfernt, alle Hoffnung mit einem Keulenschlag von einer Minute auf die andere vernichtet. Sie findet Menschen dort, die mit ihr beten, die das aushalten. Und die Geschichte besagt, dass als sie dann wenige Tage später an dem Grab ihres Verlobten stand, dass sie da die Idee bekommen hat zu diesem Lied, das bezeugt, wie Psalm 73, dass der Herr durchträgt und dass seitdem viele andere mit Tränen gesungen haben dieses Lied und dass doch vielen die Botschaft von Gottes Treue und von Gottes Macht tief ins Herz gesungen hat. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, dann nimm mich mit. Dieses Lied wird oft bei Beerdigungen gesungen. Aber es ist nicht nur ein Beerdigungslied. Es ist ein Lied für den Alltag. Es ist ein Lied für Situationen, die wir größtenteils kennen. Wenn sie dann singt, in dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz. Lass ruhen zu deinen Füßen dein armes Kind, es will die Augen schließen und glauben blind. Und manche Kirchenmusiker haben sich über diesen Teilsatz und glauben blind lustig gemacht und gesagt, warum, wir glauben doch nicht blind, wir glauben doch sehenden Auges und mit unserem Verstand. Natürlich glauben wir auch mit unserem Verstand, aber blind heißt nicht, dass ich meinen Verstand an der Garderobe abgebe, sondern blind heißt, wenn ich einfach nichts mehr sehe, wenn ich blind bin, wenn ich keine Antwort mehr habe, dann darf ich trotzdem mich auf Jesus verlassen. Dann darf ich trotzdem glauben blind, weil er stärker ist und weil er mich festhält, auch wenn ich vor lauter Blindheit nur noch heulen kann und am liebsten weglaufen würde. Und dann kommt es, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht. Das ist die Situation. Das ist die Situation von Hiob. Das ist die Situation in den ersten Versen von Psalm 73. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Und das möge Gott uns allen schenken. Das möge Jesus uns wirklich immer wieder Tag für Tag auch geben. Wir können uns das nicht abringen. Verstehen Sie? Wir können jetzt nicht uns das vornehmen und von jetzt an willst du immer so stark sein. Das schaffen wir nicht. Aber wir dürfen unser Leben wirklich bei ihm bergen und sagen, Herr, du weißt, wie oft meine Hände zittern. Und du weißt, wie oft ich auch Angst habe, so mich ganz deiner Führung anzuvertrauen, weil ich schon damit rechne, dass das manchmal ganz schön unbequem werden kann. Aber schenke mir wirklich dieses Vertrauen. Wenn einer dieses Vertrauen verdient hat, Jesus, dann du. Du allein. Und erweise deine Führung in meinem Leben. Und lass mich das auch morgen schon wieder erfahren, wenn die neue Woche beginnt. Dass du meine Hände nimmst und dass du sie nicht loslassen wirst. Amen.